ARD Sounds.
Es ver la muerte de frente.
Man sieht den Tod vor sich. Angriffe von Drohnen, Artillerie, Infanterie, tote Russen. Es ist hart.
Er nennt sich Chris Fucker, das ist sein Kampfname, und er kämpft für die Ukraine. Er hilft mit, das Land gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Dabei ist die Ukraine gar nicht seine Heimat. Denn Chris Fucker kommt aus Kolumbien. Er ist tausende Kilometer geflogen auf einen anderen Kontinent, um freiwillig in den Krieg zu ziehen.
Und einen Menschen zu töten, der für seine Ideale kämpft, ist ebenfalls hart. 4 tote Russen. Es ist nicht sehr cool.
Ja, bei der Verteidigung gegen die russischen Angriffe, da setzt die Ukraine nicht mehr nur auf ihre eigenen Landsleute, sondern längst auch auf ausländische Kämpfer. Viele von ihnen kommen aus Kolumbien. Warum treffen sie so eine Entscheidung? Wissen sie, was sie dort tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt erwartet? Und wie kommen sie überhaupt wieder zurück? Darum geht es heute bei uns im Weltspiegel-Podcast. Wir versuchen hier jede Woche, die Welt ein Stück verständlicher zu machen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD und heute mit mir, Joanna Jeschke. Schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche jetzt mit Marie-Christine Böse, unserer Korrespondentin für Kolumbien, und mit Demian von Osten aus dem ARD-Studio in Kiew, die gemeinsam in Kolumbien und der Ukraine recherchiert haben. Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Ja, wer sind denn diese Männer, die als Söldner aus Kolumbien in den Krieg in der Ukraine ziehen? Sind das überhaupt nur Männer?
Ja, also wir haben in Kolumbien ja vor allem Angehörige getroffen, die quasi ihre Brüder, Ehemänner, Söhne vermissen, weil die in den Krieg gezogen sind in die Ukraine. Wir haben auch tatsächlich nur von Männern gehört, also nicht von Frauen. Wir waren in der Nähe von Cali unterwegs, im Valle de Cauca. Da einfach so als Kontext dazu muss man wissen, das ist eine recht konfliktreiche Region aus der Geschichte Kolumbiens, geprägt von einem jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt im Land zwischen Militärs, Guerilla, Paramilitärs. Das heißt, es gibt dort sehr viele kampferprobte Männer letztendlich. Und die Angehörigen, die wir getroffen haben, die haben ein Bild gezeichnet von ihren Männern, dass sie Militär erfahren sind oft oder Militär interessiert. Eher jüngere Männer, ich würde so schätzen zwischen 25 und 45 überwiegend. Viele sind ja beruflich enttäuscht, wirtschaftlich enttäuscht, haben wenig Chancen in Kolumbien eben aus einer prekären Situation, aus der Armut rauszukommen. Teils haben sie Familien gegründet, ein Haus gebaut, sind jetzt verschuldet. Und der Mindestlohn in Kolumbien beträgt halt nur ungefähr 400 Euro. Und viele Angehörige haben uns halt erzählt, in der Ukraine wurden ihnen halt sehr viel höhere Löhne versprochen. Mehrere tausend Dollar, ungefähr 3000 US-Dollar Lohn im Monat. Das heißt, viele hatten einfach die Hoffnung auf schnelles Geld, ihre Schulden schnell abzubezahlen und eine wirtschaftliche Chance zu bekommen. Also wir haben mit Karina Diana Rodriguez gedreht. Ihr Mann soll bei einem Angriff gestorben sein, und Diego, so heißt ihr Mann, hatte auch erzählt, wie hart und brutal dieser Krieg gewesen sei. Er wollte eigentlich nach Hause, aber er hat sie vorher eben davon überzeugt, dass er in den Krieg ziehen möchte, und hat ihr gesagt, also sie soll ihm quasi seine Träume nicht zerstören. Sie solle doch sehen, wie schlecht die Situation wirtschaftlich in Kolumbien ist. Er sei beruflich sehr enttäuscht gewesen. Das erzählt uns eben Karina. Und er ließ sich absolut nicht davon abbringen, in den Krieg zu ziehen.
Me decía que no le cortara sus sueños. Que no le cortara sus sueños, que mirara la situación aquí en Colombia como estaba. Que pues tras de eso había tenido como una desilusión laboral.
Manche, das haben wir auch seltener gehört, sind auch von der Sache überzeugt. Also Kolumbien ist ja über Jahre ein sehr enger Partner auch der USA gewesen im Kampf gegen den Drogenhandel. Und dass Russland jetzt, also ein geostrategischer Gegner letztendlich ja der USA, ein kleines Land überfällt, die Ukraine, das scheint auch vielen in Kolumbien falsch. Und deswegen meinen manche auch, sie kämpfen da eben für die richtige Sache. Also so ganz grob das Profil, was wir so mitbekommen haben in unseren Interviews.
Und so jemanden, der für die Sache kämpft, den haben wir getroffen im Nordosten der Ukraine auf einem Trainingsgelände, wo die gerade geübt haben. Der war aber schon an der Front. Wir haben vorhin von ihm auch schon seine Fronterfahrungen gehört. Er nennt sich mit Kampfnamen, muss man erstmal schlucken, Chris Fucker. So hat er sich vorgestellt, seinen echten Namen wollen die Militärs hier in der Ukraine nie nennen. Und der ist tatsächlich jemand, der früher für das kolumbianische Militär gekämpft hat. Und er hat, wie so viele offenbar in Kolumbien, Probleme dann mit der Reintegration bekommen in die normale Gesellschaft. Gesellschaft, das ist wohl ein verbreitetes Problem dort im Land, und nach Möglichkeiten gesucht, wieder zu kämpfen, und hat die eben gefunden, weil die Ukraine die sogenannte Fremdenlegion hat. Etwa 8000 ausländische Freiwillige haben sich den Bodentruppen in der Ukraine angeschlossen. Also da geht es jetzt nicht um irgendwelche hochqualifizierten Jobs wie Drohnenoperator oder so, sondern das sind wirklich, das ist Fußvolk, was an die Front geht, in die erste Reihe und dort richtig kämpft. Und wir haben hier in Kiew auf dem Maidan auch einen anderen Kolumbianer getroffen, der ist Mitte 20, der hat bei TikTok Videos gesehen von anderen Kolumbianern, die kämpfen, die gesagt haben, ja, kommt doch hierher, ihr könnt das große Geld machen. Und er hatte den Traum vom großen Geld. Er hatte den Traum, für seine Frau und seine Tochter ein Haus zu bauen in Kolumbien, und ist deswegen hingekommen. Und die Realität sah aber ganz anders aus.
Was wissen die denn vorab? Also ich frage mich, wie werden die überhaupt angeworben, und was wissen die vorab über das, was sie da erwartet, also über ihre Aufgaben?
Also von denen, die wir hier getroffen haben, ist ein verbreitetes Phänomen Social Media und vor allen Dingen TikTok. Es gibt einige kolumbianische Soldaten, oder ich nenne sie jetzt mal Kämpfer, die sich der ukrainischen Armee angeschlossen haben und die eigene TikTok-Kanäle haben. Und in diesen TikTok-Kanälen rufen sie wirklich dazu auf, schließt euch doch uns an.
Mein Name ist J. Severin, ich bin Kommandant der Brigade Special Latina, und dieses Video lo estoy haciendo para invitar a todo hispanohablante de cualquier parte del mundo a formar parte de nuestro equipo.
Da sagt er sinngemäß, ich lade alle, die kämpfen wollen, aus Lateinamerika dazu auf, sich uns anzuschließen, kommt in unsere spanisch sprechende Einheit, in unsere Gruppe dazu, und wir kämpfen ein bisschen für die gute Sache, und es wird nochmal ordentlich sehr gut bezahlt. Das ist der Aufruf, der sich verbreitet. Und der Vorwurf vieler Angehöriger ist, diesen Aufruf, wenn den 18-Jährige, 19-Jährige sehen, die können gar nicht einschätzen, was da vor Ort wirklich passiert. Die fallen sozusagen auf das Versprechen rein, hier kann man das große Geld in kürzester Zeit machen, und dann kommen sie hierher und die Realität sieht ganz anders aus.
Wir haben auch in Kolumbien noch gehört, dass es neben den sozialen Medien, also was Demian gesagt hat, TikTok, auch ehemalige Militärs gibt, kolumbianische, die quasi so Vermittler- oder Anwerbestrategien haben oder diese Rolle übernehmen. Also die sprechen dann eben gezielt Menschen an, oft Ex-Militärs. Es gibt einfach ja eine große Gruppe kampferprobter, noch recht junger Militärs in Kolumbien. Oft gehen die Männer schon mit 40, Mitte 40 in Ruhestand, also nach ungefähr 20 Jahren Militärdienst, und ja, haben dann nur eine sehr geringe Pension und sind so ein bisschen, es gibt für sie wenig Chancen in Kolumbien, für diese Veteranen, und sie werden so ein bisschen zu Glücksrittern. Deswegen ist eben so ein Einsatz wie zum Beispiel in der Ukraine für sie überhaupt interessant. Manche Angehörige sagen uns auch, also ihre Söhne oder Ehemänner wussten gar nicht, was sie da erwartet, oder sie wussten nicht mal, dass sie in den Krieg ziehen sollen. Manche haben behauptet, sie hätten den Auftrag gehabt, dort quasi leerstehende, verlassene Häuser zu hüten. Wie glaubwürdig das ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich glaube, inzwischen weiß man ja weltweit, dass die Ukraine ein Kriegsgebiet ist, und das weiß man auch in Kolumbien in der Regel. Also ich vermute, Letzteres sind eher Schutzbehauptungen, aber insgesamt würde ich dem ja ein Recht geben. Also die meisten unterschätzen auf jeden Fall die Brutalität und die Härte, mit denen dieser Krieg eben in der Ukraine geführt wird.
Was finden Sie denn dann in der Ukraine vor? Also wie sieht die Realität für diejenigen, die diesen Schritt machen, aus?
Also ich kann dir das Beispiel geben eines 33-jährigen Soldaten, den wir getroffen haben, hier direkt auf dem Maidan in Kiew. Auf dem Maidan in Kiew gibt's eine große Fläche, wo Flaggen aufgestellt sind und Fotos von den ganzen getöteten ukrainischen Soldaten. Das sind ja Tausende. Und dann gibt's eine Ecke, da stehen ganz viele Fotos von jungen Kolumbianern, und es gibt jede Menge kolumbianische Flaggen. Dort haben wir einen 33-Jährigen getroffen, der gekämpft hat für das ukrainische Militär. Der kam eben über ein TikTok-Video auf die Idee, das doch zu machen, ist hierher gekommen, und was er vorgefunden hat, ja, hatte dann doch wenig mit dem idealisierten Bild zu tun, was ihm über TikTok verbreitet worden war, sondern er hat gesehen, der Kampf ist richtig brutal an der Front. Er hat zwei Freunde verloren, er hat einen Verwandten verloren. Er selber ist jetzt, wie er sagt, so verletzt, dass er nicht mehr wird arbeiten können, und ist jetzt noch in der Ukraine, um seine Invalidität zu beweisen oder belegen zu lassen mit Hilfe von Ärzten, damit er dann eine Kompensation bekommt. Und er sagt ganz klar, also mein Traum ist völlig zerplatzt. Dieser scharfe Drohnenkrieg vor Ort, die Realität sieht halt ganz anders aus. Man verbringt zum Teil Wochen in irgendwelchen Erdlöchern, wo man nicht raus kann, weil russische Drohnen permanent über einem kreisen. Also das ist ein richtig harter Job.
Das haben wir auch gehört. Also wir haben mit einem Rückkehrer gesprochen, der nicht vor die Kamera wollte, der auch ein Ex-Militär ist und der sagt eben, die Brutalität und die Intensität dieses Krieges sei überhaupt gar nicht zu vergleichen mit dem, was er je in Kolumbien erlebt hat. Es sei extrem schwierig, am Leben zu bleiben und einfach was ganz anderes gegen eine Weltmacht zu kämpfen, also gegen Russland, als jetzt gegen ein paar kolumbianische Guerillas, wenn das natürlich auch sehr intensiv ist im kolumbianischen Wald und so, aber kein Vergleich, wie Demian schon sagte. Oft haben wir auch gehört, dass die Russen eben dann neben einem gefallenen Kameraden eine Drohne lassen. Sollte es einen Bergungsversuch geben, werden dann halt die anderen Soldaten auch gleich angegriffen. Also ja, sehr brutal.
Ihr habt es gerade schon angesprochen, das gehört halt zur Wahrheit auch dazu, dass es die Möglichkeit gibt, man geht in diesen Krieg und man kommt eben nicht nach Hause zurück und kann sich diesen Traum vom Haus für die Familie, vom besseren Leben für die Familie daheim in Kolumbien eben nicht in die Tat umsetzen. Habt ihr Zahlen dazu, also Infos, wie viele Kolumbianer nicht zurückgekommen sind oder gefallen sind?
Na, es gibt Schätzungen in der Ukraine, die von mehreren hundert kolumbianischen Staatsbürgern ausgehen. Wir haben mit Angehörigen hier gesprochen, die allein in einer WhatsApp-Gruppe sind mit 150 anderen Angehörigen. Also da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass es Hunderte sind. Und wenn ich hier die Fotos auf dem Maidan in dieser Ecke, wo nur kolumbianische Flaggen zu finden sind, zusammenzähle, da komme ich sicherlich auch schon auf deutlich über 100. Also das ist sicherlich eine Zahl. Es gibt ja nicht nur Kolumbianer, aber die Lateinamerikaner stellen in der ukrainischen Armee die größte Gruppe der ausländischen Kämpfer. Bürger aus 72 Ländern sind für die Ukraine am Kämpfen sozusagen und Kolumbianer spielen aber da eine sehr große Rolle.
Die kolumbianische Regierung tatsächlich gibt da keine offiziellen Zahlen heraus. Der Präsident Gustavo Petro ist ja sehr kritisch gegenüber diesem Söldnertum. Also er hat das immer wieder verurteilt. Das liegt auch an seiner eigenen politischen Agenda. Petro will ja sein Land Kolumbien eigentlich befrieden von dem internen Konflikt, der seit Jahrzehnten ja schwelt und eigentlich ungelöst ist. Und es passt überhaupt nicht ins Bild, dass Kolumbianer quasi jetzt massenhaft anderswo in den Krieg ziehen, weil sie als erfahrene Soldaten gelten und eben angeworben werden. Demian hat es schon gesagt, also es gibt so Schätzungen, dass mehrere hundert Kolumbianer gefallen sind, zwischen 300 und 500. Es gibt auf jeden Fall in Kolumbien offiziell mehr als 300 Gesuche, Gefallene zurückzuführen. Und es gibt ungefähr 440 Kolumbianer, die als vermisst gemeldet wurden. Also die könnten gefallen sein, vielleicht auf jetzt russischem Gebiet. Die Leichen können teilweise nicht geborgen werden. Und dieser Identifikationsprozess ist einfach auch ja sehr langwierig und langsam, ne? weil es eben kaum Informationsaustausch gibt.
Das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, dass sehr viele dann als vermisst gemeldet werden, weil sie in dem Niemandsland liegen oder in Gebieten, die das russische Militär mittlerweile kontrolliert. Und wenn sie nicht bestätigt tot sind, ist es auch sehr schwierig, Kompensationszahlungen zu bekommen. Und deswegen reisen auch so viele Angehörige von kolumbianischen Soldaten dann hier in die Ukraine, um wenigstens vor Ort irgendetwas zu erreichen. Und das kann man sich vorstellen, das ist ein völlig anderer Kulturkreis, sprachliche Hürden, ein völlig anderer Aufbau des Staates. Und hier haben wir noch Krieg in der Ukraine, also eine ganz schwierige Aufgabe für die Angehörigen, hier sich dann darum zu kümmern, Geld zu bekommen und dann das noch im Zuge der Trauerarbeit. Also das ist sehr herausfordernd.
Da hast du auch jemanden getroffen auf dem Maidan, oder?
Genau, wir haben die Schwester von einem jungen Mann getroffen, der mit 25 Jahren ums Leben gekommen ist. Und da ist eben die Situation genau so. Sie war hier mit ihrer Mutter und beispielsweise haben wir die Mutter auch nochmal gefragt, wie eigentlich der letzte Kontakt zu ihrem Sohn war.
No, pues me dijo que estuviera tranquila, que él estaba en casa segura y que ya muy pronto nos veíamos. Pero no fue así. Ya el 11 me llegó la noticia que le habían dado de baja. Y jamás.
Ja, sie erzählt hier, dass er gesagt hätte, sie solle ja einfach beruhigt bleiben. Er sei in einem sicheren Haus und wir würden uns bald wiedersehen. Aber das sind leider traurigerweise ja oft dann solche Anrufe, wo die Realität ganz anders ist. Und sie hat dann wenige Tage später die Nachricht per WhatsApp bekommen, dass er vermisst gemeldet wurde. Auch das ist natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht idealerweise vorstellt, dass jemand da ans Haus kommt und wenigstens die Person auffangen kann. Da wird dann die Vermisstenmeldung über WhatsApp geschickt und nur die Familie vor Ort in Kolumbien kann dann irgendwie der Mutter helfen, sie in diesem sehr schweren Moment aufzufangen.
Übrigens, nicht nur die Ukraine setzt auf ausländische Kämpfer, auch Russland. Russland rekrutiert seine Söldner überwiegend aus asiatischen und afrikanischen Ländern. Oft werden sie mit falschen Versprechen in den Krieg gelockt. So sollen etwa 27.000 Menschen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Südafrika oder Kenia, auf russischer Seite kämpfen. Kenias Staatschef hatte dagegen massiv protestiert. Inzwischen hat Russland aber versprochen, keine Menschen mehr aus Kenia anzulocken. Soldaten aus Nordkorea werden übrigens bei dieser Schätzung der ukrainischen Behörden nicht mitgezählt. Ich frage mich, macht denn die Politik nichts dagegen? Du hast eben gesagt, der kolumbianische Präsident Petro, das passt eigentlich gar nicht so in seine Agenda, weil er eigentlich so einen Friedenskurs fahren wollte. Wie reagiert denn die Politik darauf?
Also der kolumbianische Staat hilft dann nur bedingt oder hat halt eine begrenzte Rolle, weil ja diese Männer freiwillig und auf eigene Verantwortung letztendlich gereist sind. Ist ja jetzt nicht so, dass der kolumbianische Staat die angeworben hat oder so. Im Gegenteil, das Außenministerium bietet eben über das Konsulat in Warschau Orientierung und Hilfe an, zum Beispiel bei ja, Dokumentenverfahren. Aber soweit ich weiß, werden da jetzt keine Kosten oder so übernommen für medizinische Fragen oder Transporte. Ich weiß, dass Gustavo Petro, also der Präsident, quasi auch Dienste des Zentralen Militärkrankenhauses in Bogotá angeboten hat, um Kolumbianer zu behandeln, die zum Beispiel Gliedmaßen verloren haben. Kolumbien hat ja aufgrund des internen Konflikts einfach sehr große Erfahrungen, ne, mit dieser Art von Operationen, so traurig es auch ist. Und es gibt eher eine Art politischen Widerstand jetzt sozusagen gegen dieses Söldnertum. Also es wurde ein Gesetz verabschiedet, das quasi die Anwerbung von Söldnern verbietet. Also die Rolle des Staates auf kolumbianischer Seite ist da, wie gesagt, begrenzt. Also natürlich wird irgendwie geholfen in den Grenzen, aber sehr viel können die auch nicht machen. Und von vielen Angehörigen hören wir natürlich dann auch das, was Demian vorhin auch gesagt hat, dass sie sich letztendlich alleingelassen fühlen. Also es gibt schon große Anklagen nach dem Motto, uns hilft hier keiner, wir sind alleingelassen mit unserer Trauer. Und deswegen haben die Angehörigen auch eine NGO gegründet, die Angehörigen, um quasi diese Verfahren und die Suche ein bisschen zu zentralisieren und zu bündeln.
Also der ukrainische Staat hat natürlich eigentlich, ist es ja durchaus in seinem Interesse, dass ausländische Kämpfer für die Ukraine kämpfen. Da gibt es ja auch bei weitem nicht nur Kolumbianer, es gibt auch US-Amerikaner, es gibt auch Deutsche, die sich der ukrainischen Armee angeschlossen haben. 8000 ausländische Freiwillige etwa. Und die Ukraine hat ja kein Interesse daran, das zu verbieten. Wir haben auch den Eindruck eigentlich bekommen im Zuge der Recherche, dass die ja als reguläres Mitglied der ukrainischen Armee dann gelten. Also sie haben ähnliche Rechte. Dass es mit der Durchsetzung von Rechten manchmal in der Kriegssituation nicht so einfach ist, das würden hier, glaube ich, alle bestätigen. Das gilt auch für viele ukrainische Soldaten. Aber erstmal ist es durchaus im Interesse der Ukraine im Moment, weitere Kämpfer zu rekrutieren oder zu bekommen.
Wie angewiesen ist denn die Ukraine auf diese ausländischen Kämpfer?
Also sie spielen natürlich nur eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zu den ukrainischen Soldaten, aber die Frage der Mobilisierung, die Frage auch von einer Rotation von Kämpfern in der Ukraine ist eine hochaktuelle und hochpolitische gerade. Da wird gerade an einer Reform gearbeitet, die erstmal die ukrainischen Soldaten betrifft. Dass diese Reform nötig ist, zeigt aber, wie groß das Personalproblem der Ukrainer ist. Da gibt es viele Soldaten an der Front, die da eben für Monate bleiben, wie ich schon mal gesagt habe, in einem Erdloch, wo sie kaum verpflegt werden. Manche sind ausgehungert, abgemagert gewesen, gilt jetzt erstmal für ukrainische Soldaten, aber das zeigt eben, wie gravierend auch das Personalproblem vor Ort ist.
Marie, in Kolumbien stehen ja demnächst Ende des Monats Präsidentschaftswahlen an. Ich frage mich vor dem Hintergrund von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, wie sieht denn eigentlich die Perspektive für die jungen Leute im Land aus? Also ich frage mich, wie groß, was es vorhin schon angedeutet ist, die Not, dass die Menschen freiwillig in den Krieg ziehen und was können diejenigen, die sich da jetzt zur Wahl stellen, vielleicht auch daran ändern oder wollen daran ändern?
Der Konflikt in Kolumbien ist natürlich komplex, ne? Und kurzfristig kann das wahrscheinlich keiner der Kandidaten alleine lösen. Denn die Problematik Kolumbiens ist ja entstanden aus 60 Jahren bewaffnetem Konflikt und der weltweiten Drogennachfrage. Ungefähr ein Drittel der Menschen in Kolumbien lebt in Armut und vor allem ist die Lage prekär eben auf dem Land. Also da gibt es sehr große Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land und oft kommen ja auch die Männer, also die, die wir kennengelernt haben, zumindest eher aus ländlichen Regionen, die ein bisschen abgeschieden sind. Was können die Kandidaten tun? Naja, der bisherige Präsident Petro hatte ja den Ansatz des Paz Total, also des totalen Friedens im Land. Er wollte mit allen bewaffneten Gruppen verhandeln, die derzeit in Kolumbien gegeneinander kämpfen. Das sind ehemalige Guerillakämpfer, das sind Paramilitärs, das sind Drogenbanden. Er hat versprochen, letztendlich die Ursachen für den Konflikt, Landlosigkeit, Armut zu bekämpfen. Das Problem ist eben, dass die Verhandlungen stocken, dass Splittergruppen Waffenruhen nutzen, um ihre Macht auszubauen. Und einige Kritiker sagen eben, der Staat hat die Kontrolle über einige Regionen verloren, wie etwa im Valle de Cauca. Im April gab es dort sehr schwere Anschläge mit 20 Toten zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Ansätze. Die Kandidaten aus dem Mitte-Rechts- und rechten Spektrum wollen eher zurück zur harten Hand, also Sicherheit durch massive militärische Präsenz, Ordnung vor Verhandlungen sozusagen. Aber in der Vergangenheit hat das eben den Konflikt nicht beendet, sondern eigentlich nur die Symptome bekämpft, aber eben nicht die Ursache, wie zum Beispiel die Armut auf dem Land. Und ja, die Linke und die Nachfolge Petros will halt eher auf seinem Weg weitergehen. Und da ist dann eben die Frage, ja, es hat jetzt bisher nicht so viel genutzt, also bringt das was? Und letztendlich ist das Problem aber etwas, was über Kolumbien hinausgeht, ne? Also Kokain, Kolumbien ist der weltgrößte Kokainproduzent, ist weltweit illegal, ist hochprofitabel. Solange es eben diesen Konsum gibt, wird es auch immer Anbau geben, wird es in Kolumbien bewaffnete Gruppen geben, die um die Routen kämpfen. Es wird Gewalt geben. Solange Bauern keine echten Alternativen haben, werden sie Coca anbauen, also die Pflanze, aus der Kokain gemacht wird. In vielen Regionen gibt es keine Straßen, schlechte Schulen, der Staat ist nicht vor Ort, ne? Und das auszubauen und aufzubauen, das dauert eben Generationen und nicht eine Amtszeit. Also realistisch gesehen wird sich an der Lage in Kolumbien so schnell in 4 Jahren jetzt nichts ändern. Und wir haben ja gesagt, was die Söldnerfrage angeht, es ist ja vor allem die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit und teilweise auch die Armut, die eben die Veteranen oder ja die Männer ins Ausland treibt. Und ein Präsident müsste halt die Wirtschaft so radikal umbauen, dass quasi ein Ex-Soldat in Kolumbien eine echte Perspektive hat. Und das ist natürlich ein Mammutprojekt.
Demian, man hat hier das Gefühl, Zelensky hat irgendwie so ein bisschen eine neue Rolle, ne? International. Alle gucken jetzt, Stichwort Drohnenkrieg, und gucken, welche Expertise gibt es da. Also gefühlt tritt er nicht mehr so als Bittsteller auf. Das ist sozusagen die eine, sondern als derjenige, der Expertise weitergeben kann. Und andererseits denke ich mir, was macht das denn mit den Menschen vor Ort? Der Krieg dauert ja jetzt schon eine ganze Weile. Gibt es irgendwas, was denen vielleicht auch eine Art von Hoffnung macht oder was die Menschen weitermachen lässt?
Also sie machen weiter und ich erlebe keine Resignation. Also ich habe jetzt noch nirgendwo hier das Gefühl gehabt, dass Ukrainer sagen, ach, jetzt lass die Russen doch kommen, wir können nicht mehr. Das hört man bei niemandem eigentlich. Je stärker die Angriffswellen werden, umso mehr ist eigentlich die Trotzigkeit da. Jetzt müssen wir erst recht weitermachen. Wir unterschätzen trotzdem manchmal ein bisschen in Deutschland, ja, wie massiv das ist, das die ganze Zeit mitzumachen. Ich war vergangene Woche in Sumy, das ist eine Stadt nur 30 Kilometer entfernt von der russischen Grenze, und dort haben sie jeden Tag wirklich Luftalarm. Da fliegen jeden Tag die Angriffsdrohnen aus Russland über den Köpfen, und das macht natürlich was mit den Menschen. Das ist eine enorme Belastung für den Körper, aber sie führt nicht dazu, dass die sagen, ja, jetzt geben wir am besten auf, sondern sie führt eher dazu, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir uns halt noch mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber natürlich, es gibt Spuren des Krieges überall, Zerstörung, was die Wirtschaft angeht, der es schlecht geht, was auch die Psyche der Menschen angeht, die Männer an der Front, viele Männer getötet. Also das sind die Spuren des Krieges hier nach über 4 Jahren. Und tatsächlich hat Zelensky schon vor etwa 2 Jahren angekündigt, dass ausländische Kämpfer eine ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten können sollen. Also da wurde schon durchaus drüber nachgedacht, Wege zu schaffen, diese Menschen doch an das Land zu binden. Denn man braucht hier Ausländer nicht nur zum Kämpfen, denn tatsächlich fängt es mittlerweile auch an, weil so viele Ukrainer kämpfen, dass in anderen Jobs, in der Baubranche oder so, Jobs fehlen, also Leute gebraucht werden und die nicht besetzt werden können. Da gäbe es Perspektiven. Und vielleicht noch etwas zum Schmunzeln am Ende. Bei der Recherche haben wir auch Geschichten gehört von Kolumbianern, die sich hier in ukrainische Frauen verliebt haben und wo schon die ein oder andere Familie gegründet worden sein soll. Also auch auf dieser Ebene ist das ja nicht ganz ausgeschlossen, dass das Leben in der Ukraine weitergehen könnte.
Ganz herzlichen Dank an euch beiden, an Demian von Osten, den ich im ARD-Studio in Kiew erreicht habe, und Marie-Christine Böse, unsere Korrespondentin im Studio in Mexiko. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wie immer an dieser Stelle habe ich jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Es ist der größte Steuerskandal der deutschen Geschichte. Schätzungsweise 10 Milliarden Euro Steuergeld wurden mit Cum-Ex allein in Deutschland aus der Staatskasse gestohlen. Statt in Kitas, Nahverkehr oder Straßen ist das Geld in die Taschen von Millionären und Milliardären geflossen. Im Podcast Inside Cum-Ex – Jagd auf die Steuermafia wird dieser Fall neu aufgerollt. Wo ist das Geld? Ist der Milliardenraub gestoppt? Und welche Rolle spielt der Staat? Inside Cum-Ex, der Podcast über Macht, Milliarden und einen der größten Finanzskandale Europas, hört ihr jetzt in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war der 15. Mai. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.